Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
So, und damit herzlich willkommen zur Allianz Brisanz, Folge 28. Kein Bock ist, glaube ich, heute der Titel der Sendung, oder? Kann das sein? Erstmal schöne Grüße ja. Nach oben, Strohe.
Moin, moin. Kurz, prägnant, einmal abladen und gut ist heute, oder?
Ja, dann würde ich sagen, ich habe da auch, also vielleicht habe ich nach Samstag Lust, aber das wage ich zu bezweifeln. Du hast zwei Spiele.
Ja.
Denn, bei euch war ja noch die Hoffnung auf den Europapokal nächste Saison groß.
Ja, das war eher im Hintergrund, würde ich sagen.
Also ich habe schon gehört, dass du darauf gezielt hast, dann doch eventuell die Conference League nächstes Jahr zu gewinnen.
Gegen Transsibirien oder Transnistrien, keine Ahnung was, FC Transnistrien oder so, ja. Nee, aber wir hatten ja erst das grandiose 3:0 gegen den KSC. Das hatten wir zunächst am 16.04., das Abendspiel. Mhm. Mal wieder eine überzeugende Leistung, kann man sagen. Dann, wenn der Druck nicht so groß ist, liefern sie ja ab. Und ja, im Grunde kann man sagen, dass Glatzel hat das erste Ding ja versenkt. Ne? Mhm. Und mal wieder, ne? Also man wirft ihm ja vor, er ist irgendwie nicht so effektiv, aber ich glaube, wie viel Tore hat er jetzt gemacht? 18 im Pokal.
Oh, 5. Das eine oder andere hat er geschossen.
Ja, insofern, das läuft eigentlich ziemlich gut mit ihm. Und dann kam ja diese rote Karte für Gordon. Ne? Und die spielte dem HSV natürlich nochmal so ein bisschen in die Karten. Karten. Und man hat ja ohne Sonny Kittel diesmal gespielt. Der kam ja erst später.
Und dadurch also hat Walter auf dich gehört, würdest du sagen.
Ja, und dadurch hat Mario Vuskovic mal einen Freistoß. Er hatte vorher schon eine Freistoßchance und hatte dann nochmal sich die Pille genommen. Und also ich glaube, mit einem der schönsten Freistöße der letzten Jahre reingezimmert, oben rechts rein. Also es war wirklich Traumfreistoß. Und darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen, weil ich glaube, dieser Streit, der dann beim Pokalspiel entstanden ist, hat damit ein bisschen zu tun, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist meine steile These heute. Und der KSC hatte irgendwie wenig entgegenzusetzen. Ich fand es ein bisschen affig, wie die sich verhalten haben an der Seitenlinie. Aber da kommen wir bei Freiburg, wird nochmal getoppt, sage ich mal so. Es ist irgendwie merkwürdig, immer wenn es gegen HSV geht, das fällt mir ja schon öfter auf. So dass,
ja gut, also wenn David Jarolim in der 87. Minute vor der Bremer Auswechselbank da den Özil umbringen will, dann...
Ja, umbringen, genau.
Ja, dann kann ich schon verstehen, dass auch mal ein Thomas Schaaf dann vielleicht laut geworden ist.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, also da musst du mal die Vereinsbrille absetzen.
Ja. Naja, auf jeden Fall stand es 2:0 und damit war das Spiel eigentlich gegessen. Und wie gesagt, wenig Gegenwehr vom KSC. Ich hätte gedacht, also wenn die ein 2:1 schießen, dann wäre es gekippt, weil der HSV sich ja gegen so Mannschaften, die dann mit 10 Mann spielen, immer sehr schwer tut. Aber nö, das hat man eigentlich ganz souverän gelöst. Dann kam ja noch ein Wagnermann, der auch mal eingenetzt hat und das 3:0 in der 68. geschossen hat. Und viel kann man dazu nicht sagen. Es war souverän, es war im Grunde, das war ein bisschen souveräner als das Aue-Spiel, weil beim Aue-Spiel war es ja schon so, dass am Anfang die Auer eine Großchance hatten und die hätten da ja schon in Führung gehen können. Ja. Dann hat man es irgendwie in den Griff bekommen. Aber wie gesagt, wenn irgendwie so der Druck ein bisschen abfällt, dann spielen sie eigentlich immer frei raus. Das war halt so ein typisches Spiel. Und ja, zum Pokalspiel ist ja im Grunde haben es ja alle gesehen. Ne? Man hat eigentlich die ersten 10 Minuten ganz gut losgelegt, fand ich. Hatte ja auch die eine oder andere Chance, vor allen Dingen auch hier Glatzel, der das Ding aber irgendwie nach einer schönen Flanke von Jatta, ich weiß nicht, wohin köpft. Also das
hast du gerade gesagt, eine schöne Flanke von Jatta?
Jatta. Mhm.
Ja, habt ihr euch das eingerahmt?
Also in den letzten zwei Spielen, muss ich sagen, liefert Jatta wieder ab. Ich habe ja auch nie gesagt, dass er nicht abliefert, aber es ist halt immer sehr ambivalent, was er so innerhalb eines Spiels zeigt. Und das ist halt nicht so, das ist halt keine Konstante, auf die man sich... Also der HSV braucht ja irgendwie Spieler mal, die so über eine Konstanz über eine ganze Saison zeigen. Also da würde ich eher einen Meffert nehmen, ne? Also einen Meffert zum Beispiel, der immer eine solide Leistung dahin bringt, hinlegt. Aber naja, also das war ganz gut, aber Glatzel hat eben daneben geköpft. Und dann ging es eigentlich schon los nach einer Standardsituation. Und man weiß ja, Freiburg und Standardsituation, also das habe ich sogar mitbekommen, dass das eine gefährliche Nummer ist. Und dann weiß man ja auch, dass der Pedersen immer ganz gerne mal trifft, ne?
Derby hält für Werder Bremen.
Ja. Und aber das war vorher schon, da wurde, glaube ich, nochmal überprüft, ob's, ob Abseits war oder ob Heuer Fernandes bedrängt wurde. Ich habe es nicht genau mitbekommen. Ich meine, wurde nur die Abseitsposition überprüft.
Ja,
aber
ja, genau. Also es wurde auf indirektes Abseits von dem Mitspieler von Pedersen gecheckt. Und der hat halt Heuer Fernandes in dem Fall dann nicht gravierend gestört, weshalb dann das Tor gegeben worden ist. War meines Erachtens leider dann für den HSV korrektes Tor.
Ja, aber auch hier ein individueller Fehler wieder, kann man dann ja sagen, Heuer Fernandes, der ja irgendwie in der Rückrunde schon so einige Male daneben gegriffen hat. Oder beziehungsweise, sag ich mal, es gibt einen Unterschied zwischen Hin- und Rückrunde bei ihm. Das ist für mich irgendwie feststellbar. Und ja, das war natürlich schon so ein bisschen so ein Nackenschlag, ne? Also ausverkauftes Haus, Stimmung top, ne? Endlich mal wieder. Man fängt gar nicht ganz gut an, man kommt ganz gut ins Spiel.
Also das muss ich auch sagen, die Stimmung, die war bis zum 1:0. Ja. Sobald der Ball über die Mittellinie ging, war das Stadion laut. Also das war schon beeindruckend.
Ja, und dann gleich der nächste Fehler, wieder ein Abspielfehler, wieder von hinten raus, das ist hinten raus, was sie ja bis zum Erbrechen durchbiegen wollen. Natürlich, irgendwann nutzt das mal so, also es ist klar, dass es dann mal so ein Team wie Freiburg natürlich ausnutzt. In der zweiten Liga kann man es vielleicht mal versuchen und da geht es dann über eine ganze Saison vielleicht zwei, dreimal schief, aber in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel, weiß ich nicht, ob man das wirklich so riskieren muss. Ballverlust und dann auch noch so ein, der Schuss, der wäre ja eigentlich ganz normal aufs Tor gekommen. Ich glaube, den hätte sogar Heuer Fernandes bekommen, aber wurde abgefälscht, ich glaube, von Vuskovic und ja, ist dann eingeschlagen, das Ding, ne? Dann stand es schon 2-0. Und das war dann richtig der Killer, sage ich mal. Aber der absolute Killer war natürlich der Elfmeter dann.
Ja, der ging auf Schlotterbeck seinen Nacken, ne? Würde ich sagen.
Schlotterbeck, der kurze Zeit danach ja grinsend an der Seitenlinie saß. Also habe ich mal so, wie sagt man heutzutage neudeutsch, so ein Internet-Meme oder wie nennt man das, so ein GIF oder so gesehen. Ja, da haben sich ja auch viele schon drüber ausgelassen, ist das jetzt Elfmeter oder nicht? Also ich sag mal.
Da bin ich ja in der glücklichen Rolle, dass ich das Spiel dann relativ neutral gucken konnte.
Du und neutral?
Du. Ich meine, ich habe das Spiel, ich habe schon eher Freiburg, da bin ich ja jetzt auch ehrlich, habe ich schon eher Freiburg die Daumen gedrückt, aber nicht aufgrund der Rivalität von HSV und Werder Bremen, sondern weil ich halt wusste, dass sich RB durchsetzen wird und ich dann halt hoffe, dass Freiburg den ersten nationalen Titel für RB noch weiterhin verhindern wird.
Das glaube ich nicht.
Ja, mal abwarten. Ich glaube, das wird ein schönes Finale, aber das ist ja noch gar nicht Thema. Da können wir gerne nochmal dann zu Ende der Folge drüber schnacken. Aber ja, wenn man die Vereinsbrille, glaube ich, abnimmt, dann kann man sagen, dass man den gibt, ist in Ordnung. Also wenn der Schiedsrichter das sieht und den gibt, ist das in Ordnung. Aber für mich ist das keine hundertprozentig klare Fehlentscheidung, weil das ist ja das Ding wieder. Der Videoassistent hat eingegriffen. Hat gesagt, geh das nochmal an und blablabla. Ich weiß nicht, wer war das noch bei euch?
Aitekin.
Aitekin, ja. Er selber hat die Situation nicht so bewertet, beziehungsweise ich glaube, der hat das noch nicht mal erkennen können, dass der ich nenne es jetzt Tritt. Ich glaube, das war jetzt wirklich nichts Gravierendes, wo man Angst hat, so um das Genick von Schlotterbeck.
Er hat ja ganz woanders hingeguckt auch. Der hat das gar nicht gesehen.
Also, dass er da hintritt, war überhaupt keine Absicht. Da sind wir uns, glaube ich, alle hundertprozentig einig. Aber danach geht es ja halt nun mal leider auch nicht immer beim Elfmeter, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Also, ich glaube nicht, dass das auch zum Beispiel, Werder hat ja auch einen Elfmeter kassiert gegen Nürnberg. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube auch nicht, dass das Veljkovic Absicht war, da den Tempelmann so umzuholzen. Aber das ist es halt, ne? Das ist so dieser Punkt, wo man dann halt, Auslegungssache hat. Nennt man das.
Ja, ja.
Also, wie gesagt, ich glaube, wenn Aitekin ihn direkt gegeben hätte, dann hätte man sagen, ja, okay, gut, dann hat er das so bewertet, dann ist das in Ordnung. Aber für mich ist das jetzt eigentlich keine glasklare Fehlentscheidung, weshalb der Videoassistent eingreifen muss. Übrigens, da kann ich dir mal empfehlen, der Patrick Ittrich, der war bei hier Glanzparade heißt die Show bei Sky. Und hat da wirklich eine astreine Werbung für den Schiedsrichter Sport gemacht und hat da auch einige Situationen gut erklären können, wieso, weshalb dann manchmal was wie entschieden wird. Das hat tatsächlich richtig, richtig Spaß gemacht. Ich meine, ich mag den Wolf Fuß ja nicht und der hat das dann halt mit Ittrich zusammen gemacht. Aber der Ittrich, das ist schon ein Sympathieträger, obwohl er aus Hamburg kommt. Also,
ja, weiß ich. Ja, der ist ja auch, macht immer hier Trainings, wenn beim HSV Trainingsspiele sind, dann pfeift er die wohl, ja. Naja, aber das sehe ich ganz genauso. Also, wie gesagt, man hätte nicht, es ist ja übrigens nach dem Foul an den HSV dann sozusagen kam dann der VAR, ja. Und es sind auch ein paar andere Aktionen, wo ich gesagt, also ich habe auf jeden Fall, ich glaube, mindestens zwei oder drei Trikotzupfer gesehen, wo man ja normalerweise auch abpfeift, ist auch nicht gepfiffen worden und solche Geschichten. Das hat einen dann auch so zusätzlich nur ein bisschen aufgeregt, aber in der Situation, aber das war natürlich, ist natürlich auch ein Elfmeter, der wurde von Vincenzo Grifo. Natürlich.
Ja, war schon
also, geschossen. Das ist natürlich, da sieht man auch so die Qualität natürlich. Und als es dann 3-0 stand, da war für mich also wirklich alles, also beim Stand von 2-0 und wenn dann das Abseitstor von Suhon, der mir übrigens, das war für mich der beste Spieler auf dem Platz beim HSV eindeutig.
Hat ja auch ein Abseitstor geschossen, ne?
Ja, sag ich ja gerade. Wenn das jetzt kein Abseits gewesen wäre und da hätte es dann 2-1 gestanden, glaube ich, dann wäre nochmal was gegangen, aber so mit dem 3-0 war das eigentlich durch, ne? Und
Ja, dann hat Freiburg halt auch echt gut runtergeschaltet, ne?
Also genau, im zweiten Durchgang hat Freiburg eigentlich nichts mehr gemacht. Also sie standen zwar immer noch recht hoch, aber das war Verwalterfußball, sage ich mal, ne? Also die hätten sich ja auch, die wussten ja, selbst wenn der HSV jetzt hier ein Tor schießt, dann passiert immer noch nichts. Da sind wir immer noch zwei vorne. Und so haben sie das eigentlich gespielt, ne? Ja. HSV couragiert. Und wurde danach ja auch überall gelobt, so, aber dann sage ich auch halt, ja gut, wenn man 3-0 im Halbfinale zurückliegt und weiß, da passiert jetzt sowieso nichts mehr, die anderen machen eh nichts mehr, dann ist klar, dass das relativ gut aussieht, wenn man dann noch so ein bisschen seinen Ball durchbringt, aber ich frage mich halt, warum man nach 20 Minuten schon 2-0 zurückliegt, ne, also das sind halt Dinger, die hätte man vermeiden können. Und dass man da so fahrig ist in so einem wichtigen Spiel, das hat mich halt aufgeregt. Das regt mich jetzt noch auf. Und ich komme da ein bisschen, und das ist so der Punkt, wenn wir das jetzt vielleicht mal zusammenfassen. Das kam in der 88. Minute, glaube ich, noch das der sehenswerte Treffer von Glatzel. Auch nach einer schönen Flanke, ich glaube von Muheim war das, der dann eingewechselt wurde. War das Muheim? Ich meine ja.
Kann ich dir nicht beantworten. Ich habe tatsächlich in der 85. Minute abgeschaltet.
Genau, also aber wie gesagt, das hat mich schon deprimiert und ich komme da ein bisschen alleine vor, muss ich sagen, wenn ich so Twitter durchgucke und alles andere, sind ja alle begeistert vom HSV, wie gut gespielt und wie couragiert und dass man stolz ist auf die Truppe. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil ich weiß nicht, warum man in so einem Spiel muss man eben nicht, auch bei der Qualität von Freiburg, aber Freiburg ist jetzt halt auch nicht FC Bayern, ne? Das ist halt ein Heimspiel vor 57.000. Der HSV muss sich ja jetzt nicht verstecken. Der hat ja auch in Köln zum Beispiel eine super Partie abgeliefert. So, und Köln ist, sag ich mal, fast fast ebenbürtig, ne? So, wenn du da, dir das mal anguckst in der ersten Liga, was die da so, was die da so bespielen. Und das sind halt so Dinger, dass diese individuellen Klopse, die da immer wieder kommen, das frage ich mich halt, warum, ob das nicht zu vermeiden gewesen wäre. Das hat mich schon also arg deprimiert. Und weil es ist halt, und da komme ich jetzt nochmal drauf, ist halt schon eine historische Chance gewesen. Also, dass man so ein Teilnehmerfeld im Halbfinale hat und ohne Bayern, ohne Dortmund und so weiter. Ich weiß nicht, ob es das die nächsten Jahre nochmal geben wird. Und wenn man schon so weit kommt, ja, es ist schon, mich hat das eher traurig gemacht, als dass ich da irgendwie jetzt mit und ich bin trotzdem stolz und ja, gute Pokalsaison gespielt, alles klar. Das ist alles, da bin ich alles d'accord, das ist alles kein Problem, aber das ist schon natürlich trotzdem irgendwie, deswegen habe ich auch diesen Tweet abgesetzt, darf man eigentlich auch enttäuscht sein, weil so ein bisschen ist ja beim HSV immer so dieses, auch diese Schönrederei so angesagt, ne? Dass auch bei Niederlagen oder Unentschieden in wichtigen Spielen oder wenn sie verlieren, dass das dann immer, ja, es war aber ja trotzdem toll und es war ja trotzdem gut. Aber das ist, glaube ich, so der Unterschied zu den Mannschaften, die wirklich Erfolg haben. So, die regen sich darüber auf, die gehen vielleicht auch mal auf eine Palme oder da ist so ein bisschen mehr Emotion im Spiel. Beim HSV ist immer so, wird das immer so, ja, es ist abgehakt und es war ja ganz gut. Aber mir fehlt so ein bisschen so ein Biss, sage ich mal, dahinter. Also ich war schon traurig, weil das ist halt eine Riesenchance gewesen. Und auch wenn man jetzt gegen RB gespielt hätte, ist ja scheißegal, du bist halt im Finale, ne?
Ja, also da sehe ich eine gute Parallele zur letzten Saison von Werder. Gerade so mit dem HSV jetzt. Werder hat letztes Jahr in Anführungszeichen auch eine gute Pokalsaison gespielt, mit dem Verweis, dass man halt ins Halbfinale gekommen ist und dort gegen Leipzig dann nach Verlängerung in der 120. plus 1 von Forsberg das Tor kassiert hat. Aber da hatte Werder deutlich das größere Losglück als der HSV zum Beispiel. Also der HSV musste halt wirklich so Brocken wie Köln dann halt auch mal bewältigen. Währenddessen für Bremen, glaube ich, Hannover das schwerste Los war bis zum Halbfinale halt. Und auch da war es ja dann auch so mit gemischten Gefühlen. Einerseits hätte man sich natürlich gefreut, dann ins Pokalfinale zu kommen. Andererseits habe ich dann halt auch so, kann ich mich noch erinnern, habe ich gesagt, ich hätte gerne die vier Siege, die man im Pokal hatte, lieber in der Liga gehabt und man wäre nicht abgestiegen, als dass ich dann absteige und dann Pokalhalbfinale. Letztendlich ist es ähnlich wie im HSV. Ihr habt eine gute Pokalsaison gespielt, aber die vier Siege, die würden euch jetzt in der Tabelle dann doch gut tun, sage ich jetzt mal.
Das stimmt, wenn man das so gegeneinander so ein bisschen, aber ich bin ja mal jemand, der das gerne so ein bisschen, ich versuche das ja wirklich zu trennen, ich sehe Wettbewerb für Wettbewerb und
ja, so sollte man es ja auch sehen.
Es gibt ja auch immer viele so, die schreiben dann ja auch so, ach, abschenken und sich auf die Liga konzentrieren. Dann sage ich, ja, gut, dann brauchen wir uns gar nicht erst für diesen Wettbewerb, warum gibt's ihn dann überhaupt? Dann braucht man sich dafür gar nicht erst, dann sollen das alle Erstligisten machen oder die ersten fünf sollen den Pokal ausspielen und fertig. Und der Rest soll die Klappe halten. Aber das will ich ja gar nicht. Das ist ja das Geile am Pokal, dass eben ja auch mal, ich weiß nicht, hinter Tutzing Gladbach rauswerfen kann oder solche Geschichten. Oder dass ein Zweitligisten Erstligisten rausschmeißt und im Finale steht. Das kommt halt alle paar Jahre mal vor. Und das ist ja gerade das Geile. Insofern hat mich das schon, ich glaube, am stärksten diese Saison also diese Dinger, dass man dann irgendwie nur ein 1-1 holt oder 0-1 verliert und dann jetzt in der Tabelle abgeschlagen ist. Ja, schön und gut, das regt mich auch auf, aber das hat mich also ein bisschen, das hat mich wirklich, oder das hat mich noch mehr bedrückt als zum Beispiel die Derby-Niederlage gegen Werder, um das mal so klar zu sagen. Also, weil ich wäre gerne mal in ein Finale gekommen und wäre gerne mal nach Berlin gefahren und hätte mir das da angeguckt und ich... Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass ich es nochmal erlebe, aber ja, so viel dazu. Also das ist so ein bisschen mein Punkt, den ich da so hatte, dass das verdient war und so brauchen wir gar nicht drüber reden. Also das hat Freiburg in der ersten Halbzeit gezeigt, in der zweiten haben sie es eben runtergespielt und HSV war couragiert dann auch und so hohen Lichtblick, ganz klar. Und aber auch hier in dem Spiel in Sonny Kittel, der ja, jetzt nicht abtaucht, das war ein bisschen besser als sonst, aber war jetzt auch nicht, ich weiß nicht was. Ne? Also für die Ansprüche, die er auch an sich selbst stellt, glaube ich, naja, ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen immer den Eindruck, wenn es ohne ihn angeht, läuft es irgendwie besser. Und nach dem Spiel war ja diese Szene, ich weiß nicht, ob das hast du vielleicht gelesen oder gehört, keine Ahnung was, da gab es ja diesen Disput zwischen Vuskovic und Kittel.
Wo ja, ich habe das durch deinen Tweet mitbekommen, aber sonst habe ich ja da tatsächlich nichts von mitgebracht. Also, genau, ich kläre mich auf.
Ja, die haben sich nach dem Spiel Abpfiff irgendwie angegiftet. Und Tim Walter ist dazwischen gegangen. Und ich finde es halt interessant, dass gerade diese beiden Spieler aufeinander losgehen. Und habe so ein bisschen den Eindruck, also dieser Eindruck, den man über Kittel hat, so, der manifestiert sich halt in solchen Szenen, weil es könnte ja auch sein, dass er so wirklich so ein bisschen eitel ist, ne? Oder so nach dem Motto, jetzt hat der Vuskovic so einen geilen Freistoß reingeschossen, ich habe das schon länger nicht und ich bin ein bisschen in der Kritik. Und der hat jetzt so ein Ding gemacht, ne? Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn im nächsten Spiel ein Freistoß aus der gleichen Position ansteht? Da bin ich mal gespannt, wer dann schießen wird. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass Kittel schießen wird. Und ich hätte aber lieber Vuskovic, muss ich sagen, so nach den letzten Freistößen, die ich da gesehen habe. Und der ist, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, der ist schon sehr eitel und schnell gekränkt und beleidigt, wenn es nicht so läuft, wie er das gerne hätte. So, ja, und ich glaube, Vuskovic ist ein Kämpfertyp und da prallen dann halt auch zwei Welten aufeinander. Vuskovic hat, glaube ich, sogar geweint nach dem Spielende sozusagen, war auf dem Feld und hatte auch, glaube ich, meine gesehen zu haben, Tränen in den Augen und da sieht man halt auch, dass er wirklich diesen Ehrgeiz hat. Das hat mir imponiert, muss ich sagen. Und ja, also bin gespannt, wie das jetzt in Regensburg laufen wird mit den beiden. Wahrscheinlich, ich schätze, dass Kittel wieder spielen wird. Ich würde ihn ja mal von der Bank bringen, so ab der 70. Wenn der HSV vielleicht 2-0 führen sollte, dann kann man das vielleicht machen. Ansonsten, ja, weiß ich auch nicht, ob das so fürs Gefüge das Beste gerade ist. So, ich weiß es nicht. Ja.
Ja, dann hast du ja auch schon quasi mit deinem Ausblick angefangen. Es geht nach Regensburg am Samstag, 13:30 Uhr.
Ja.
Was machen Sachen?
Schwieriges Spiel, würde ich sagen. Es ist Mixed Emotions. Also einerseits ist das ja eigentlich eine komfortable Situation. Ich habe übrigens ein paar Mal den Tabellenrechner echt bemüht und ich habe gesehen, also wenn alles pro HSV laufen sollte, könnte der ja in zwei Spieltagen schon auf Platz 3 stehen. Also schon weit vor dem letzten.
Ich finde das ja lustig, dass immer so 4 Wochen vor Spielende dann alle den Tabellenrechner rausholen. Ich jetzt bei Twitter beobachtet, der ein oder andere Podcast hat es gemacht. Ja, ich habe es jetzt auch. Also ich habe es gestern Abend einmal gemacht und ich habe jetzt heute auch nochmal gemacht. Ich bin wieder auf dasselbe Ergebnis gekommen. Aber da können wir ja gleich gerne nochmal drüber sprechen. Weiß ja jetzt nicht, ob du jetzt einen aktuellen Tabellenrechner für dich offen hast. Ich habe auch sehr realistisch versucht zu tappen.
Aber der Witz ist ja, in Hamburg, in der Hamburger Szene und Presse und den Medien und bei den Fans grassiert ja so die Meinung, der HSV muss 4-mal gewinnen. Also ich bin der Meinung, der HSV, wenn der HSV 3-mal gewinnt und einen Unentschieden holen sollte, dann hat er 58 Punkte. Könnte das schon oder wird es vielleicht schon reichen, weil man dann durch das bessere Torverhältnis gegenüber Darmstadt, ich glaube, Darmstadt hat eine Partie, die sie wahrscheinlich auf jeden Fall gewinnen werden. Das ist das Heimspiel gegen, ich glaube, Aue oder so.
Mhm.
Aber ansonsten, glaube ich, haben die es sehr schwer und Nürnberg hat es auch relativ, die haben auch, glaube ich, eine Partie, die sie auf jeden Fall gewinnen werden. Ich weiß, es ist auch, glaube ich, Aue oder sowas. Ist auf jeden Fall auch ein.
Also oder Sandhausen. Mit 58, ich habe gerade mal geguckt, mit 58 Punkten wäre der HSV bei mir nicht unter den Top 3.
Ja, bei mir schon. Und zwar gegenüber Darmstadt mit dem besseren Torverhältnis. Das ist bei mir rausgekommen. Ich glaube, ich hatte 3 Mannschaften mit 58 Punkten: St. Pauli, Darmstadt, HSV. Und HSV hatte eben das beste Torverhältnis. Das ist natürlich schon ein Pfund, was man noch hat, so irgendwie in der Hinterhand. Ne? Aber wie gesagt, natürlich sind 4 Siege besser, aber ich habe ja den Eindruck, oder ich habe es ja im anderen Podcast gehört, da hat man dann gesagt, ja, der HSV wird spätestens im Heimspiel gegen Hannover 96, weil man sich gegen Hannover mal so schwer tut, wird man dann oder die Punkte nicht einfahren. Aber ich glaube, gegen Hannover werden sie diesmal tatsächlich gewinnen. Weil Hannover ist wirklich gar nichts mehr. So, das ist irgendwie, und im Heimspiel, in den Heimspielen sind sie ja immer gut. Ich habe eher so die Sorgen, jetzt Regensburg und letzter Spieltag in Rostock. So, da glaube ich, wird es schwierig mit 3 Punkten. Mhm. Also da sehe ich, stand jetzt eher 1 Punkt in beiden Spielen. Und Ingolstadt müssten sie normalerweise eigentlich auch wuppen, aber der HSV ist ja auch für irgendwelche Fettnäpfchen bekannt. Insofern, ja, ist alles noch vage. Und wenn sie jetzt in Regensburg irgendwie einen klaren Sieg holen sollten, ich glaube, dann geht vielleicht noch mal so ein bisschen was. Aber ja, das muss man jetzt auch erstmal schaffen. Nach so einem Pokal-K.O., ich weiß jetzt nicht, wie die Mannschaft das so mitgenommen hat. Für Regensburg ist das so ein bisschen, ne, nochmal schön Wetter spielen. Und das ist ja auch immer gefährlich. Wir haben ja auch nichts wirklich zu verlieren und so weiter. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also ich, mein Bauchgefühl sagt eher so 1-1, aber ich hoffe natürlich, dass es ein 2-1 wird.
Ja, ich habe tatsächlich ein 1-1 jeweils im Tabellenrechner und bei Kicktipp eingetragen. Also sag mal, Freitagabend tippst du nicht gerne, ne? Kann das sein?
Nur mal, ich habe ja, ich hab WhatsApp bekommen letzte Woche, ja. Du hast nicht getippt. Mhm. Ja, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich hatte auch Wichtigeres zu tun.
Ja, gut, das hat man manchmal, ne?
Ich will jetzt nicht auf Details eingehen.
Ja, ja. Ja, nee, also ich gehe tatsächlich von dem Unentschieden aus, damit wir jetzt gleich wieder mal zum Fußball kommen, zur schönsten Nebensache der Welt.
Ja. Das ist jetzt aber nicht den grünen Verein, oder den meinst du jetzt
nicht? Ich meine jetzt den HSV. Also ich gehe von dem Unentschieden tatsächlich aus. Mit dem Unentschieden auch. Beim grünen Verein wäre ich zufrieden, aber da kommen wir dann gleich zu. Ja, tatsächlich ja. Unentschieden HSV. Ich glaube, das bei dem einen oder anderen hat diese Niederlage jetzt im Pokal dann vielleicht dann doch größeren Knacks hinterlassen. Weiß ich nicht. Aber ob sie jetzt den Punkt holen.
Also ich hoffe einfach auf die KSC-Aufstellung.
Ja, das ist halt so das Ding. Mal gucken, was daraus wird.
Ja, ich glaube, wir spielen wir nicht sogar zur gleichen Zeit, ja?
Ja, wir spielen parallel.
Das wird ja witzig. Schalke, Bremen, Hamburg zur gleichen Zeit.
Ich werde Handy ausmachen tatsächlich morgen um 13:30 Uhr. Ja, weil wir können ja jetzt einfach schon den fließenden Übergang machen. HSV sind wir jetzt durch. Ja. Du konntest ja jetzt eben einmal abranten. Ne?
Ja.
Und genau. Über den Tabellenrechner reden wir dann gleich. Ich gebe dir jetzt also die Chance, dass du eben die 4 Spieltage, währenddessen ich rede, nochmal eben.
Ich hatte schon
auch. Siehst du, gut. Ja, kommen wir zu Werder. Werder hatte ein Spiel im Gegensatz zu den Kollegen aus Stelling Nord von der Müllverbrennungsanlage. Ja, was sagst du?
Nix, ich trinke Kaffee.
Ach so, ja, dann lass dir einen Kaffee schmecken.
Ja.
Ja, ein Spiel gegen Nürnberg und täglich grüßt das Murmeltier. Chancenverwertung, trotz dessen, dass man da ein 30-Tore-Plus-Sturm-Duo vorne rumspielen hat, lässt arg zu wünschen übrig und dann muss auch noch so eine Graupe wie Mitchell Weiser einen den Tag retten. Weiß ich nicht. Also das war schon, es war sehr, sehr abenteuerlich. Werder war wieder mal meines Erachtens, ich rufe gerade die Spieldaten auf, die klar bessere Mannschaft, ein bisschen zu wenig gelaufen, meines Erachtens, aber das, ja gut, ich glaube, die haben auch in Anführungszeichen nur irgendwas um die 1,8 Kilometer weniger gelaufen als Nürnberg. Ist jetzt auch nicht so krass der Unterschied, meines Erachtens. Aber ja, gut. Torschüsse 19-7, gespielte Pässe 613-243, Fehlpassquote bei Werder höher tatsächlich, Ballbesitz bei 72%, also es war wieder ein Spiel pro Werder, die Chancen, die man dann hatte, diesmal waren sie jetzt nicht so präsent in der ersten Halbzeit, sondern eher in der zweiten Halbzeit, gerade so Duxch in der, was war das, ich glaube 89., 88., kurz bevor er ausgewechselt worden ist. Schöner Kopfball, schöne Flanke, ich glaube, die kam von Weiser, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann geht das Ding halt an der Latte, so wie in der Vorwoche. Ja, 1:1 dann die Szene zum 1:0 durch einen Elfmeter von Nürnberg. Anders hätten die auch, glaube ich, kein Tor tatsächlich erzielen können. Nürnberg war bissig, Nürnberg war griffig. Nürnberg hat die Zweikämpfe angenommen, das muss man sagen, aber offensiv war da jetzt nicht der große Zwang. Ja, und dann stürmte Lino Tempelmann, übrigens ein Ex-Freiburger, in den 16er, ist auch, also da muss ich dann halt auch manchmal, also manchmal habe ich das Gefühl, Veljkovic fehlt dann so die nötige Defensiv-Verteidigungsintelligenz. Tempelmann läuft an halb rechter Position in einem wirklich guten Solo rein. Ducksch hätte das natürlich schon an der Auslinie, an der Außenlinie hätte das schon unterbinden können. Das ist die erste Fehlersache, die man da analysieren kann. Aber dann sind ja auch noch andere Verteidiger. Grosso lässt ihn passieren und Marco Friedl lässt ihn auch passieren. Und ja, dann ist Tempelmann eigentlich schon quasi am Tor vorbei, ist dann zwar noch im 16er, aber Veljkovic, ja, denkt sich da nicht lange jetzt mal zu. War auch, also war absolut unnötig, denn es war noch ein anderer Defensivspieler von Werder da an Tempelmann dran, der hat den abgelaufen. Die Szene war also dann die Gefahr gebannt im Prinzip im Großen und Ganzen. Und ja, Tempelmann nimmt das Geschenk an, Dove da nimmt es auch an und macht dann das 1:0 per Elfmeter. Pavlenka ist halt alles, aber kein Elfmeterkiller. Und ja, 1:0 zur Halbzeit für Nürnberg. Die haben sich gefreut. Und ja, dann war es dann halt Mitchell Weiser, der in der 60. Spielminute reinkam und 4 Minuten später nach einem wirklich wunderschönen Pass von Friedel, das muss man ihm lassen, der gefällt mir in den letzten Wochen immer mehr, wenn er spielt, der dann das 1:1 macht und dann fehlt halt so, ja, also man hätte man die nächsten 10 Minuten weiterhin so Druck gemacht nach vorne, wie von der 60. bis zum Tor, bis zum 1:1, dann hätte man da auch noch das zweite Tor nachgelegt. Man hat sich dann so ein bisschen fallen lassen in der Hoffnung, dass das wohl Nürnberg dann irgendwie Konter zulässt. Hat nicht funktioniert. Und ja, dann war das halt wieder ein Spiel auf ein Tor ab der 60. Spielminute im Prinzip. So richtig los ging es dann Richtung 80. Da wurde dann wieder alles nach vorne geworfen. Also wir spielen summa summarum in den letzten Wochen zum Ende hin immer einen richtig guten Fußball. Wir werden zu spät wach und wir nutzen einfach unsere Chancen nicht. Und ja, ich habe jetzt schon zu einigen, mit denen ich dann privat auch mal über Werder spreche, gesagt, dass mir da halt noch so ein dritter Torschütze fehlt. Man hat natürlich mit Ducksch und Füllkrug ein absolutes Luxusproblem, dass da zwei Stürmer sind, die 15 plus Tore schießen pro Saison, also jetzt zumindest in dieser Saison. Aber dahinter ist dann ein Romano Schmid mit 3 Saisontoren. Da fehlt mir halt einer, so die Staffelung der Torschützen bei Werder, da fehlt mir halt noch irgendwie was Gefahr ja ausstrahlt, außer die beiden. Und das ist so eins der größten Mankos. Ich muss sagen, Niklas Schmidt wurde auch eingewechselt, bin sowieso ein ziemlich großer Fan von ihm. Hat mir sehr gut gefallen. Alleine die Standards finde ich doch auch besser von ihm, also so Ecken, Freistöße etc., die finde ich besser als von Ducksch. Verstehe sowieso immer noch nicht, warum der die Freistöße und Ecken reinbringt. Direkte Freistöße könnte ich ja verstehen, dass er die schießen möchte oder soll oder wie auch immer, aber ja, so einen Killer brauchst du dann halt vom Tor und nicht in der zweiten oder dritten Reihe. Aber ja, gut, wäre da 2 Punkte wieder liegen lassen, man hätte da locker gewinnen können und ja, die Seuche schlägt jetzt bei Werder wieder richtig zu.
Das wievielte Unentschieden war das jetzt?
Ich glaube, das war das dritte in Folge. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Also man hat jetzt in den letzten 5 Spielen zwar nur einmal verloren, aber auch nur einmal gewonnen und 3-mal hintereinander unentschieden gespielt. Also
wenn ich mir ja also noch so das, an wie wir hier.
Ja, das, was am meisten wehtut, ist das Unentschieden gegen Ingolstadt meines Erachtens. Gegen St. Pauli kannst du unentschieden spielen von mir aus. Also das ist keine große Schande. Sandhausen aufgrund dessen, wie die jetzt in der Rückrunde spielen, ist jetzt auch keine große Schande, da nur einen Punkt zu holen. Allerdings, das war auch ein Heimspiel, ne? Mhm. Und man war auch da wieder die klar bessere Mannschaft. Das da sind halt, also es sind 6 Punkte, die uns fehlen. Und wenn ich mir angucke, wenn ich jetzt die aktuelle Tabelle mal aufrufe, wenn wir jetzt 6 Punkte plus hätten, dann wären wir Erster mit 4 Punkten auf Schalke. Also wir wären so gut wie aufgestiegen schon tatsächlich.
Also Schalke überrascht mich ja. Und da muss ich ja ein bisschen sagen, ich habe ja immer gesagt, die werden zu kämpfen haben, so ein bisschen wie der HSV. Aber in einem Punkt bin ich doch tatsächlich, fühle ich mich bestätigt, weil die spielen ja tatsächlich scheiße und gewinnen aber immer. Das ist das Problem. Also so richtig überzeugend gewinnen tun die ja gar nicht. Also die spielen ja wirklich nicht gut, aber die sind halt sehr, sehr effektiv. Ja. Und das liegt nicht zuletzt an Terodde, ne? Und
Bülter, ne?
Und Bülter. Und ich glaube, und da muss ich dir jetzt ein bisschen wehtun, ich glaube tatsächlich, dass Schalke das Spiel gewinnen wird und durchmarschieren wird.
Ja.
Und dass dann, ja, gut, Werder hat dann immer noch 54 Punkte. Aber ich glaube, dass die jetzt ein bisschen davon ziehen. Also, weil die sind sehr gefestigt irgendwie. Was ich nicht gedacht hätte, aber jetzt irgendwie schon.
Wer wäre Werder in der Personalsituation ein bisschen entspannter, dann könnte ich sagen, na, vielleicht kann man Schalke ärgern, aber da fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Fantasie zu. Weiß ich nicht. Also es fällt jetzt groß aus. Toprak, Veljkovic, jetzt werden dann sehr wahrscheinlich, also der Kicker, ist es ja schon, ja, Freitag. Der Kicker vermutet jetzt, dass Rapp, Friedl und Jung in der Innenverteidigung starten werden. Ich meine, es ist immer noch keine schlechte Verteidigung, um Gottes Willen. Also Friedl spielt im Moment einen richtig guten Fußball. Anthony Jung ist ein grundsolider Verteidiger, spielt aber halt die meisten Spiele, ich würde jetzt sagen, der hat 80% der Spiele für Werder jetzt als linker Außenverteidiger gespielt und nicht als linker Innenverteidiger. Ja, und dasselbe Ding ist mit Rapp, der spielt da auch wieder auf einer völlig, fremden Position nicht, aber er hat eher so die Achter-, Sechser-Rolle bei Werder interpretiert in den meisten Fällen. Und naja, das ist so, dass man da sagt, ja, das wird schon echt jetzt spannend. Großfeld aus mit Corona. Gruev wird dann sehr wahrscheinlich spielen, weil Rapp dann halt einen nach hinten ziehen muss. Weiß ich nicht, ich würde mir vielleicht sogar wünschen, dass man da irgendwie den Sechser auflöst und mit 3 Achtern oder sowas spielt. Wie gesagt, ich würde gerne Schmidt auch gesehen. Vielleicht ist ein Bomb eine Option auf 6. Ja, lässt sich alles schwer sagen. Also eins kann man schon sagen, dass der Ole Werner nicht von seinem System abweichen wird.
Ach, das kenne ich.
Von
Tim Walter.
Ja, ist ja auch gar nicht mal so schlecht, ne? Also das, wenn es eine Konstante geben soll, dann doch von mir aus eigentlich eher so das System. Andererseits ist es dann halt auch sehr leicht ausrechenbar und das ist vielleicht auch gerade aktuell das Problem von Werder, dass jetzt alle sich auf Werder einstellen konnten. Das hat die ersten 10 Spiele, sage ich jetzt mal, gewirkt. Und jetzt hat man das Rezept, wie man Werder stoppen kann und es funktioniert ja auch. Also man hat jetzt seit 3 Spielen nicht gewonnen. In den letzten 5 Spielen hat man nur einmal gewinnen können. Das ist schon aussagekräftig. Also die Trendentwicklung stagniert beziehungsweise zeigt nach unten. Und also damit tust du mir gar nicht weh, dass du sagst, Schalke wird gewinnen. Ich gehe davon ganz klar aus. Es ist ein Heimspiel für Schalke. Es ist ausverkauft. Gut, es kommen immerhin 6.250 Werder-Fans mit, aber dagegen stehen 50.000 Ruhrpottler. Ne?
Also 50.000. Ja, das muss aber nichts heißen.
Ja, muss nichts heißen. Nö, natürlich nicht. Aber
sag mal, erster Spieltag haben wir ja auf Schalke auch ein 3-1 geholt. Aber es ist eben nicht mehr der erste Spieltag und Schalke hat sich doch irgendwie, ich weiß nicht wieso. Und
wie ja, gefestigt.
Gefestigt.
Es war einfach das, Gramotzes war da halt einfach,
Büskens.
Büskens. Ne? Es ist halt ein Schalker durch und durch und der weiß, wie Schalke funktioniert. Man hat meines Erachtens da einen guten Kader zusammengebaut, dafür, dass da echt viele Leute gegangen sind. Und der Prachtexemplar da, Terodde und Bülter, das ist natürlich schon allererste Sahne. Ne?
Aber es nervt mich natürlich trotzdem so ein bisschen. Wir hatten den Terodde auch, der hat bei uns 24 Tore geschossen, ich weiß es nicht wie viel, und bei uns hat es nicht gereicht, ne? Aber bei Schalke reicht das natürlich gleich sofort, ne? Das nervt mich natürlich schon.
Ja gut, ihr hattet dann halt letzte Saison nicht den Bülter, der da auch noch
seine
11, 12. Das ist halt auch das Ding wie bei Werder, ne?
Ja.
Letztendlich, ich meine, man muss sich nicht ärgern, dass wenn Werder nicht aufsteigt, das Szenario ist ja durchaus möglich, ne? Und da muss man sich dann nicht ärgern, dass es im Endspurt nicht funktioniert hat, sondern dass man halt in der Hinserie da halt zu viel experimentiert hat, zu lange an was festgehalten hat, was nicht funktioniert. Und ja, das ist halt einfach so, ne? Aber man möchte dann doch aufsteigen, wenn man da oben ist. Und es wird auf jeden Fall sehr eng und sehr spannend. Es sind noch viele direkte Duelle. Ich gehe auch tatsächlich davon aus, ich sage es jetzt, wie es ist, Schalke gewinnt 1-0. Das wird kein schönes Spiel, das auf jeden Fall nicht. Das sind zwei Fünferketten, die aufeinandertreffen werden. Entweder, also es gibt nur die Möglichkeit, Hopp oder Top, entweder wird es ein Schützenfest und irgendeiner gewinnt 5-4 oder das ist eine absolute Nullnummer oder nur ein Tor fällt. Und da sehe ich das Plus auch aktuell auf Schalker Seite und gehe ich mit. Hier im Podcast sage ich, Schalke gewinnt. Bei Kicktipp muss ich halt dann wenigstens das 1-1 oder 0-0 eingeben, denn gegen Werder tippt man ja nicht. Ne?
Das ist ja so. Also ich hab 2-1 getippt. Und ich habe auch dieses Mal, das kann ich nochmal zugeben, für den HSV getippt. Einfach, weil ich, das ist mein letztes Stück Hoffnung. Ja, aber wie gesagt, ich hätte lieber eher 1-1 getippt, wenn es jetzt, ne, so rein Bauchgefühl ist eher 1-1. Aber es ist sowieso scheißegal, wenn ich mir angucke. Immerhin muss ich sagen, stehe ich ja gleich mit Helücht. Also ich habe die gleiche Punktzahl. Das zeigt ja, dass wir die gleiche Fußballkompetenz haben, auch wenn er mal, ne?
Naja, also wir gelangen langsam daran, dass ich fast 100 Punkte Vorsprung vor dir habe.
Ja, ich weiß zwar nicht, wie du das machst, aber
indem ich auch die Freitagabendspiele tippe.
Ja, zum Beispiel. Ich habe einige Spiele nicht getippt, aber auch wenn ich die getippt hätte, okay, dann wäre ich vielleicht so, sagen wir mal so im Platz 7 oder so, wäre vielleicht noch möglich, aber naja, es gibt ja so einige Experten, die noch drunter sind.
Ja gut, da sind aber auch nur drei Stück. Da sind auch nur drei Stück.
Ja, aber immerhin zwei Podcaster, ja. Also das heißt, ich bin nicht der Ahnungsloseste.
Ja, der eine ist aber auch Kölner und muss sich eher mit der ersten beschäftigen.
Der freut sich, der ist noch im Siegesrausch, weil die Kölner haben doch das Derby gewonnen, oder?
Ja, genau, 3-1, glaube ich.
Ja. Genau. Ja.
Ja, dann kommen wir zu unseren Tabellenrechnern.
Ja?
Ja.
Ja.
Also ich habe ja die steile These gehabt vor 2 Wochen, glaube ich, dass sich unten nichts mehr tun wird. Das ist tatsächlich auch
unten
spiegelt sich wieder. Ne? Dresden, Ingolstadt, Aue, in der Reihenfolge ist das bei mir. Sandhausen wird sich auch nicht weiter nach oben bewegen, ist aber bei mir mit 7 Punkten Vorsprung
Vor Dresden. Ja. Ich hoffe ja, dass Sandhausen in Nürnberg was holt. Ich halte das nicht für ausgeschlossen.
Ich bin jetzt hier von einem Sieg für Nürnberg ausgegangen. Einfach Tipp pro Quote. Ne?
Ja, klar.
Aber ausschließen natürlich. Also Sandhausen ist gut drauf. Wieso nicht? Ich muss auch hoffen, dass Nürnberg auch stolpert. Ich muss aber auch hoffen, dass der HSV weiterhin stolpert und dass Pauli gegen Darmstadt auch unentschieden ausgeht.
Das hoffe ich auch.
Ja, da habe ich auch tatsächlich dann unentschieden getippt jetzt für diesen Spieltag. Wie sieht bei dir die Abstiegszone aus? Fangen wir damit an. Hat sich auch nichts getan wahrscheinlich, oder?
Dresden, Aue, Ingolstadt.
Ingolstadt, Tabellenschlusslicht bei dir.
Ja.
Ah, gut, ich sehe Ingolstadt noch ein bisschen.
Echt? Nee.
Ja, ich glaube, Aue ist langsam gebrochen. Ich glaube, da wird echt nicht mehr viel passieren.
Ja, gut, erster ist klar, Schalke.
Ja, bei mir wird Schalke auch Meister mit einem Punkt Vorsprung.
Also, und zweiter ist, ich glaube schon Bremen. Und dritter HSV.
Ja, also bei mir sieht es aus, Schalke mit 64 Punkten Meister. Bremen mit 63 Punkten auf Platz 2. St. Pauli mit 61 Punkten auf Platz 3 und der HSV mit 56 Punkten auf Platz 4 tatsächlich.
Also ich habe 58 Punkte und das bessere Torverhältnis gegenüber Darmstadt. Ich glaube, Pauli ist wirklich ein bisschen raus. Also die spielen ja wirklich eine schlechte Rückrunde und sieht ja irgendwie auch, ich habe mir das auch das St. Pauli-Segment mal angehört in den anderen Podcasts, die sind also alle nicht sonderlich begeistert, was da gerade abgeht. Also klar ist jetzt natürlich ein ganz wichtiges Spiel gegen Darmstadt. Mhm. Sollten sie das gewinnen, was aber, glaube ich, schwer wird, weil ich tippe schon, dass das eher unentschieden ausgeht, wenn nicht sogar Darmstadt da was holt. Insofern schwierig wird es mit Nürnberg.
Auch schwierig einzuschätzen.
Einzuschätzen, das ist auch so ein bisschen.
Haben wir halt auch nächste Woche das direkte Duell mit Pauli. Da können die sich auch wieder gegenseitig Punkte klauen, indem es nur unentschieden ausgeht. Also, um das mal zusammenzufassen, am 31. Spieltag spielt der HSV 1-1 bei mir. Schalke gewinnt gegen Bremen 1-0. Am 32. Spieltag gewinnt der HSV in Ingolstadt 1-4. Bremen wird 1-0 gegen Kiel gewinnen, nach meiner Meinung. Ein 4-0-Sieg in der Woche darauf in Aue pro Bremen und ein Unentschieden im HSV-Duell. Hamburg, denke ich, wird sich wieder gegen Hannover schwer tun, auch wenn die taumeln, so leid mir das tut, aber irgendwie, weiß ich nicht, könnt ihr das da nicht, ohne dass das jetzt böse gemeint ist?
Ah, ich habe auch schon Heimsiege gegen Hannover.
Ja, gut. Ja, ich habe auch schon Siege von Werder gegen Bayern München mitbekommen, aber das ist halt auch schon ewig her. Ja, und am letzten Spieltag 3-1 Sieg Werder gegen Regensburg und 2-0 Auswärtssieg für den HSV. Und damit ist dann das vierte Mal der vierte Platz für den HSV gesichert.
Ja gut, im Moment wäre das ja fast noch ein Erfolg. Naja, aber ich sag mal so, es ist noch alles möglich. Also und dieses komplette Abschreiben, dass man uns komplett abgeschrieben hat, das stört mich gar nicht.
Das hat sich schon alleine durch das Unentschieden von Bremen gegen Nürnberg wieder erübrigt, dass der HSV mit einem Sieg einfach wieder drin ist.
Und ich glaube auch, dass diese ganzen Spiele, die jetzt kommen, also Schalke, Bremen, Darmstadt, St. Pauli, die können ja, und dass die unentschieden ausgehen, diese Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht gering. Also das, und auch dann die nächsten Spiele, auch Nürnberg wieder gegen Darmstadt, gegen Pauli, dass das immer alles unentschieden ausgeht. Ja, das Ding ist einfach nur, der HSV muss halt seine Hausaufgaben machen.
Ja.
Und das ist das allergrößte Problem. Das muss er nämlich erstmal schaffen. Aber ich glaube schon, dass da, wenn die anderen, ich glaube nicht, dass da einer so komplett so richtig, bis auf Schalke vielleicht, so komplett durchmarschiert, ohne nochmal irgendwie Punkte zu lassen. Also das geht ja schon mal gar nicht, weil ein paar direkte Duelle da sind und da sind auch ein paar Stolper. Ja,
also Schalke wird auch jetzt nicht durchmarschieren. Ich denke, die werden, wenn sie jetzt Bremen schlagen, werden die einen guten Vorteil haben und dann können die vielleicht sich dann mal diesen einen oder anderen Ausrutscher dann noch leisten. Weil das ist auch kein einfaches Programm für die letzten drei Spiele. Die müssen nach Sandhausen. Dann
das ist aber
kommt St. Pauli und dann müssen sie nach Nürnberg. Also das sind drei direkte Duelle für Schalke. Gut, in den letzten Wochen weiß ich jetzt nicht, gegen welche Tabellenregion die gespielt haben jeweils. Letzte Woche Darmstadt 2-5, gut, das ist schon was. Heidenheim 3-0, okay. Und davor Dresden knapp geschlagen. Und Hannover knapp geschlagen. Ingolstadt geschlagen. Also die letzten Spiele waren die einfacher Rennspiele für Schalke. Muss man jetzt gucken, wie sich dann dieser büskensche Fußball gegen die höher klassierteren beziehungsweise gut drauf seine Mannschaften wie Sandhausen, ja, wie sich das bewährt. Ne? Aber mein Gefühl ist auch, dass Schalke das jetzt tatsächlich macht. Den hat dieser Wechsel, den ich ja auch, glaube ich, Mitte Januar oder so schon angekündigt habe, diesen Trainerwechsel, dass Gramotzes weg ist und dann sich Schalke fängt, das war genau der richtige Schachzug von dem.
Ja, das kann man so sagen, ja. 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 Aber irgendwie, das ist ja wenigstens noch ein bisschen spannend, dass man so hin und her rechnen kann und die Hoffnung stirbt zuletzt und so und ja. Ne? Wir sind jetzt nach dem Wochenende schon schlauer. Vielleicht heißt das ja nächste Woche schon, ich kann mich schon mal verabschieden. Du kannst dann noch deinen Aufstieg abmoderieren. Und ich kümmere mich dann schon um die nächste Zweitligasaison. Ich habe gerade übrigens gelesen, Martin Kind will jetzt Millionen investieren, damit es nächstes Jahr was mit dem Aufstieg wird. Und das gibt mir schon mal Hoffnung.
Ja, dann haben wir ja schon den ersten Absteiger für die nächste Saison.
Genau, genau. Der pumpt da ordentlich Kohle rein und dann geht es nur gegen den Abstieg wahrscheinlich.
Ja, ne, also ich freue mich jetzt letztendlich darauf, dass es spannend wird. Als Werder-Fan, der jetzt sowieso in den letzten Jahren schwache Nerven entwickelt hat, sage ich jetzt mal, weiß ich, gucke ich da natürlich auch so ein bisschen gegen an. Wie gesagt, ich hätte jetzt gerne die 6 versäumten Punkte aus diesen ganzen Unentschieden und man würde jetzt mit 6 Punkten Vorsprung oder 4 Punkten Vorsprung vor Schalke und weiß Gott, wie viele Punkten vor St. Pauli stehen. Ja, abwarten, Tee trinken. Man kann jetzt sagen, es wird so und es wird dann am Freitag, Samstag und Sonntag ganz anders laufen. Und das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte.
Genau.
Und genau. Ja, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende der Folge.
Ja, das heißt jetzt für uns erstmal Wochenende, ne? Schenk
gut
ein.
Gerne Wochenende. Ja.
Schenk ein, Jägermeister rausholen.
Oh, nee.
Unterberg.
Noch schlimmer.
Noch schlimmer, ne? Dann lieber Sternmarke.
Ja, da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Aber auch jetzt muss ich sagen, wir wollten ja eigentlich dann doch nur eine kurze Folge machen.
Ja.
Wir haben es jetzt, also die Aufnahmezeit, da wird ja wieder was geschnitten. Ne? Wir müssen ja unsere Tourette-Anfälle müssen wir dann ja rausschneiden. Ja.
Genau, aber nein, wir sind uncutted, also wir sind authentisch.
Ja.
Nicht wie andere. Auch unsere Scheißgelaber und unsere nicht analytischen, ich habe ja gehört, ich bin ja nicht so analytisch, habe ich übrigens gehört.
Oh.
Ja, hat der Kiezläufer gesagt. Aber dann hat er gesagt, er selbst wäre ja auch nicht analytisch. Also, nee, ich glaube, im Podcast wurde gesagt, also es wäre nicht analytisch. Also, das ist, die haben eine Frage bekommen, die war dann nicht von mir, weil sie war nicht analytisch genug.
Oder? Aha. Ja, gut.
Ich bin eher so der
Hausaufgaben auf, ne?
Ja, auf die Taktik achten, obwohl die Walter-Taktik, die kapiere ich sogar.
Ja, hinten rausspielen, sich reindrängen lassen und ein Gegentor kassieren.
Kann man so sagen.
Ja. Ja, gut. Dann beenden wir die Runde hier mit einem Scheiß-Büppel.
Und
einfache Scheiß-Büppel-Allee. Nein, so schlimm
ist es. Oh, ich glaube, wir kriegen irgendwann nochmal Hass, einen richtigen Shitstorm von den Büppelern.
Ja, ach nein. Also nein. Längst nicht so ernst gemeint. Also, wenn sich ein Büppeler jetzt angegriffen fühlt, Kussi auf Bauchi.
Ja, genau.
Ja, Harry, fahren wir das Band ab.
Jo. Allianz Brisant. Allianz Brisant.